it's. So. Möchte jemand von Ihnen noch etwas, weil wir kamen ja einfach so mit der Pause da hinein, dass jemand noch etwas sagen, einwenden oder ergänzen wollte oder fragen bei der Stelle? Wir waren also bis dorthin gekommen, dass ich sagte, also dass er sagt, es geht beim Geschöpf darum, dass es ein Bild ist. Das ist das Entscheidende. So wie also bei einem Geschenk, das ist ja auch nicht erst ein Ding und obendrein noch ein Zuwendungssignaltransporter oder irgend sowas, nicht? Sondern grundlegend ist es eine Gabe. Das ist das, was Paderaner Realsymbol genannt hat. Also Realsymbol heißt die Wirklichkeit von etwas im anderen. Also beim Geschenk ist es so, dass die Liebe sich realisiert in Taten und die Taten sind was anderes als die Liebe. Das, mein Beispiel dafür ist immer eben dieses hohe Lied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief, 13. Kapitel. Und wenn ich meine Habe an die Armen weggebe und habe die Liebe nicht. Also ich kann sogar, wenn es ernst wird, weil es an Geldbeutel geht, meine Habe den Armen geben und doch nicht lieben. Das ist also keine Garantie, so das ist was anderes als Liebe. Aber wenn jemand überhaupt niemandem was gibt und sagt, er ist voller Nächstenliebe, er weiß nur nicht wofür, dann sage ich dem, da kann ich dir schon was nennen. Also das geht nicht. So dass also da das Wort Realsymbol von Paderaner passt, die Wirklichkeit von etwas im anderen. Die Liebe wird wirklich in Taten, die nicht Liebe sind. Denn man kann sie auch ohne Liebe tun. Das ist gemeint. Die zeigt sich also nicht bloß, was manche Leute so sagen, Liebe zeigt sich in so etwas. Nein, sie realisiert sich im wörtlichen Sinn. Sie realisiert sich in Worten, Taten und Werken, also Taten, in Gedanken, Worten und Werken, realisiert sie sich. Und das ist eben Realsymbol, das heißt sich realisierende Zuwendung selbst. Und das ist das, was dann Nikolaus von Kues das Nicht-Andere nennt. Er sagt, es gibt das Nicht-Andere, das Göttliche ist das Nicht-Andere zu uns, aber wir sind das Andere zu ihm. So wie bei uns, also wir sind unser Leib, aber unser Leib ist nicht ich. Also mein Leib ist nicht ich, aber ich bin mein Leib. Das ist also dieser merkwürdige Verhältnis, das eine reicht so drüber und das andere nicht, so wie bei Wort und Gedanke. Das ist uns doch allen schon mal so gegangen. Man hatte einen Gedanke, schwupp, weg war er, wenn man ihn sich nicht gesagt hat. Das Wort, das man dann findet, das man da sucht, ist nicht dasselbe wie der Gedanke. Es hat eine andere Assertionsfelder. Es ist geglücktes Wort oder weniger geglücktes Wort. Ich muss jetzt extra suchen. Also das Wort ist nicht der Gedanke, aber das Wort ist das Da des Gedankens. Ohne das Wort ist der Gedanke schwupps weg. Und das meint also Rana mit Realsymbol. Die Liebe ist also nur da in Taten, in Gedanken, Worten und Werken, die selber nicht Liebe sein müssen. Die kann man auch aus anderen Gründen tun oder machen. Aber wenn sich in ihnen Liebe ausdrückt, ist das die Weise, wie Liebe da ist. Das ist hier gemeint. Also das ist hier wesentlich dieses Mitteilungsgeschehen, was Schöpfung heißt. Schöpfung heißt also nicht in erster Linie was verursachen oder herstellen, sondern Schöpfen heißt genau, Schaffen heißt also genau dieses hier Realisieren. Das ist hier gemeint. Und da von diesem Ereignis dann ursprünglich gilt, was wir ja schon bedacht haben, Freiheit, Selbstgewähr, Selbstentzug, Entäußerung, Geheimnis, das gilt natürlich jetzt auch hier dafür nochmal und gilt auch nochmal die Bedrohung dieses Unternehmens durch Verweigerung. Denn der Mensch bleibt frei, er muss es nicht annehmen. Es ist ein Angebot. Er wird auch nicht im eigentlichen Sinn bestraft für diese Verweigerung. Es ist nur so, dass er sich selber um die Lösung bringt. Das Problem, das hier drin steckt, ist, dass man denkt, wenn das doch ein zusätzliches Angebot wäre, müsste man doch auch eine natürliche Erfüllung finden können. Das haben die Leute sich auch so zurechtgelegt immer wieder, auch in der Scholastik. Die haben gesagt, wenn der Mensch muss doch eine Vollendung finden können, auch dann, wenn er verzichtet darauf, über sich hinauszugehen. Und genau das gibt es nicht. Sonst ist es so, wenn ich nicht bereit bin, über mich hinauszugehen, dann zerstöre ich mich selber. Und das geht nicht auf. Deswegen muss man gucken, was das heißt. Jesus bringt das in einem der Gleichnisse ganz besonders deutlich aufs Bild, indem er nämlich der König lädt die Leute ein zur Hochzeit seines Sohnes. Und als die nicht kommen, kriegt er dann die Wut und lässt die Leute umbringen. Das ist eine komische Einladung. Das, wenn ich sie nicht annehme, geht es mir so. Aber da schildert Jesus einfach nur, wie es tatsächlich ist. Das ist schon die merkwürdige Situation, in der das Geschöpf ist, das Geistgeschöpf ist. Erstmal wurden wir nicht gefragt, ob wir überhaupt auf der Welt sein wollten. Und dann wurden wir zweitens nicht nochmal gefragt, ob wir denn auch eingeladen werden wollen. Sondern wir wurden einfach eingeladen und wehe uns, wenn wir die nicht annehmen, denn dann machen wir uns kaputt. Und das sagt ja Jesus ziemlich deutlich. Also man kann natürlich beim Bild bleiben wie in der Sixtina, wo dann dort, also Christus da steht als der großmächtige Richter und auch Maria ist da so verschüchtert, quetscht sich so an die Seite, so an ihn dran oder so. Aber vielleicht kann man über die Mama noch was erreichen, dass es einem nicht ganz so schlimm geht wie sonst. Nicht? Nein, hier wird was deutlich, was tatsächlich besteht. Wenn wir die Einladung nicht annehmen, sagt diese Botschaft, dann zerstören wir uns selber. Also es gibt keine Zwischenlösung für uns. Entweder sind wir also über uns oder unter uns. Aber auf unserem Niveau können wir nicht bleiben. Und deswegen heißt die Formel ja bei Nietzsche, werde der du bist. Also wir sind noch nicht, was wir sind, sondern sind noch unterwegs dazu, was wir eigentlich sind. Und entweder geht das eben über uns hinaus oder es geht unter uns zurück. Was es nicht gibt, ist auf gleichem Niveau bleiben.
Ja. Trotzdem ist es sonderbar, wenn das schon in uns angelegt ist, dass es uns so schwer fällt.
So ist es.
Also wenn, es ist ja dann in dem Sinne auch wieder Natur, über sich hinauszuwachsen oder so.
Ja, sein, ja, so ja.
So, warum ist dann dermaßen Überwindung
ja.
und Kraft und Ärger und alles drauf?
Also ich meine, dass die Antwort auf jeden Fall doppelt sein muss. Also die erste Antwort ist tatsächlich das, was heute die meisten Kollegen nicht mehr hören wollen von den Theologen, also dieser Gedanke Erbsünde, was immer das näher bedeutet. Unsere jetzige Situation ist nicht so, wie es sich Gott gedacht hat. Also auch deswegen, also dass es uns so schwer fällt, anständig zu sein, das ist nicht einfach das Wesen unserer Endlichkeit. So sind wir nicht geschaffen, sondern da ist schon was kaputt. Und deswegen sagt der Pascal auch so klar, das ist eine ganz unerträgliche Sache und unbegreifliche Sache, dieses Dogma mit der Erbsünde. Aber ohne dir das wären wir noch unverständlicher für uns, die wir so schon sind. Also das ist der erste Teil der Antwort. Das ist, tatsächlich müssen wir ein Stück dieser notwendigen Selbstüberwindung, die wir brauchen, hängt damit zusammen, dass wir nicht auf dem Nullpunkt sind, sondern irgendwie im Minus. Da unten stimmt was nicht. Wir müssen wirklich umkehren. Wir liegen nicht richtig. Eins meiner Beispiele, wissen Sie ja, ist immer dieses, dass wir meinen, das eigentliche Muster von Wirklichkeit sei Holz und Stein. Während das eigentliche Muster von Wirklichkeit Wohlwollen, Liebe, Zuwendung, Freiheit ist oder so. Aber das halten wir für so luftig und so windig und irgendwie nicht greifbar. Und meinen Stein, das ist doch wirklich, wirklich. Dabei liegt der bloß rum. Nicht? Also da zeigt sich schon, dass da mit uns was nicht stimmt und dass wir uns da eigentlich bekehren müssen oder umdrehen müssen. Der zweite Punkt, dass es tatsächlich jetzt schwerfällt, hängt damit zusammen, weil eben das Selbstsein so eine kostbare Sache ist, tatsächlich. Also wenn ich da wieder auf meinen Satz komme und sage, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wenn das so eine Kostbarkeit ist, ist natürlich klar, dass da der Gedanke meldet, man behält das lieber selber, als dass man es weggibt. Also dass da eine Überwindung nötig ist, das ist unweigerlich. Wenn man diesen Rang hat, je mehr einem da wirklich gehört und man hat, desto schwerer ist es, sich davon zu trennen. Deswegen gesagt, wir schaffen es auch gar nicht alleine. Vielleicht hängt es auch mit der Erbsünde zusammen, aber ich bin der Meinung, dass wir es eben von uns aus nicht schaffen, unser Bestes zu geben. Es ist schon toll, wenn jemand schafft, das Zweitbeste zu geben. Und mein Bild war ja dafür immer, wenn ich mich hingebe, habe ich immer noch die Hand unterm Tablett. Wie kommt die Hand aufs Tablett? Nur wenn mich da jemand anders drauf packt. Also ich kann nicht mich geben, sondern ich kann nur einwilligen, dass jemand mich gibt, dem anderen. Und das ist das Medium, das ich ja so liebe. Ich lasse mich mir nehmen, ich lasse mich erschließen von. Und das ist ja bei der Liebe so, das ist ja nicht einfach unsere Freiheit, sondern man fällt in die Liebe, man wird von ihr, je nachdem wie das in den Sprachen heißt, man wird davon getroffen, geschlagen oder wie immer. Ist also nicht etwas, was ich einfach von mir aus will, sondern wo ich zustimme zu etwas, was da ist. Einwillige oder eben nicht einwillige. Auch das kann es ja geben. Also dass diese Form dann mit hineingehört. Das heißt, anders ausgedrückt, ich bin zwar im Ich, aber nicht im Nominativ. Im Deutschen haben wir nur den Nominativ, in den anderen Sprachen haben wir eben die anderen Fälle. That's me, c'est moi. Also da sind die anderen Fälle da, in denen ich dann nicht als Subjekt erscheine, sondern als Objekt. Und so anders ausgedrückt, ich fange nicht als ein Ich an, sondern als ein Du. Als ein Du von jemand anderem. Wir bilden uns ein, dass wir erstmal ein Ich wären oder so, Sonnenkönige mitten in der Welt. Nein, wir sind ein Du und das heißt, wir sind am Rand der Welt von wem anders. Wir schlagen die Augen auf und sind am Rand der Welt von jemand anderem, der hoffentlich sagt, welcome. Müsst mal gucken. Aber das sind an sich die Schritte. Und da steckt ein Stück an Selbstüberwindung drin. Das Bild in der Geheimoffenbarung ist, dass die 24 Älteste kriegen eine Krone und was sollen sie mit dem Ding machen? Abnehmen. Und sollen das also vor dem Lamm niederlegen. Ja, und wenn man schon eine Krone hat, will man sich halt lieber aufsetzen. Nicht? Also ohne eine Selbstüberwindung gibt es keine Selbstlosigkeit des Selbst. Die Frage ist, wie stark und wie massiv das ist, nicht? Aber zunächst mal liegt das auf der Hand, dass das dorthin gehören würde. Also dieser Blick, der hier im Grunde also sein soll, aber der bedroht ist von eben einer selbstsichernden Verweigerung. Und da kann man sich jetzt streiten. Die Haupttradition sagt, das sei der Hochmut. Der Mensch will nicht sich unterwerfen, er will nicht dienen oder so. Ich gehöre zu der kleineren Überlieferungsgruppe und sage, nein, das ist eigentlich die Angst, dass man zu kurz kommt. So toll hochmütig sind wir gar nicht. Sondern dass es irgendeine Form ist, dass wir da Angst haben, wo bleiben wir da? Dass das hingehört. Also Misstrauen. Und Misstrauen, das ist ja, das heißt im Griechischen Oligopistia, also Kleinglaube. Dass wir nicht genug glauben. Und wo kommt das her? Weil wir mit uns nicht im Reinen sind. Und dann gehen wir immer von uns aus. Also in diesem Kontext von Zugriff und Übergriff aus Selbstschutz Wille wird eben dieses Wagnis der Selbstoffenbarung ungleich prekärer. Und das steckt da so drin, deswegen sagt die Schrift, dass Gott sich nicht scheut und schildert diese Geschichte als ein Drama zwischen Gott und seinem Volk von Anfang an. Nicht? Er riskiert das immer, lässt sich betrügen, beschwert sich dann, aber dann kommt er wieder und holt seine Frau wieder und sagt, ich führe dich in die Wüste und ich werde dir zu Herzen reden, sagt er ihr dann. Der seiner Frau Israel. Und den Höhepunkt von all dem bildet tatsächlich die Sendung des Sohnes. Das ist genau der Schritt und das spricht ja auch Jesus in einem Gleichnis an, wo also da die Weinbauern, die Weinpächter da sich empören, dann schickt der Vater den Sohn und dann bringen sie den Sohn um. Wie soll die Finsternis eines geängsteten Ressentiments dieses arglose Selbstangebot des Lichtes annehmen? Das ist die Frage eigentlich. Also wie kann die Finsternis das Licht annehmen? Stellen Sie sich vor, ganz im Dunkeln und dann geht ein Licht an, das Licht blendet Sie. Was heißt blenden? Blind machen. Nicht? Also schlägt man da um sich und muss das irgendwie beseitigen. Das ist das Risiko, das da drin steckt. Wie kann ich das also annehmen? Wie soll man da eigentlich nicht, sagen wir es mal andersrum, Ärgernis dran haben? Das ist eigentlich der Punkt. Weil es, Kierkegaard spricht hier von einer unglücklichen Bewunderung, die dort drin steckt. Also er weist darauf hin, das ist ja wirklich eine raffinierte Psychologie, aber ich meine, wenn man es hört, kann man es auch nachvollziehen. Er sagt, wir gönnen uns eigentlich nicht das Glück, was uns da angeboten wird. Weil wir eigentlich so unter uns leiden, unter uns selbst, dass wir sagen, und dieses Wesen, unter dem ich da so leide, mehr als unter allen anderen Leuten sonst, das soll jetzt so beglückt werden. Das gönnen wir ihm nicht und dann nehmen wir Ärgernis. Sagt er, das ist eigentlich das Problem, das da drin steckt. Hätte Christus ein bisschen weniger verlangt, hätten die Leute das eher machen können. Also der war nicht richtig pastoral, nicht? Also solange wie er Brot vermehrt hat, wollten sie ihn ja zum König machen. Wäre doch dabei geblieben. Und dann sagt er, nein, jetzt gibt es kein Brot mehr, jetzt gibt es nur noch mich. Und dann sagen die, so intim haben wir es eigentlich nicht gedacht. Und sind dann weggelaufen. Das ist genau die Situation und so machen wir es. Das waren ja nicht bloß die damals. Gucken Sie mal in den Schott hinein oder in irgendein so ein Gebiet, wo Sie die Sonntagsmessen drin haben und blättern Sie mal durch, wie oft es in dem sogenannten Tagesgebet, das ist also dieses erste Gebet in der Vormesse, hat man früher gesagt, ne? Wie oft heißt es da das Jahr hindurch, gib, dass wir ersehnen, was du verheißest. Das heißt, wir wollen das gar nicht haben. Das ist der Punkt. Wir kommen uns da betrogen vor. Und das dafür hat ja dann die Kirche dieses schöne Bild gefunden, dass da eben so ein Tagelöhner da sitzt und der König schreibt ihm einen Brief, seine Tochter will ihn heiraten. Und dann sagt er, bin ich denn verrückt? Was soll ich mit einer Prinzessin? Die Grete von nebenan und zwei Ziegen oder meinetwegen noch eine Kuh. Aber doch nicht eine Prinzessin. Und das ist die Situation, unter der also Gott mit seinen Leuten steht, in dem Angebot. Und seine Leute, das sind wir. Nicht? Also das muss man sich einfach mal klar machen. Wie viel Sehnsucht haben denn die Leute danach, in den Himmel zu kommen? Nicht? Sondern hier ist doch auch ganz nett. Nicht? Also, dass man da mal sieht, nicht? Wie ist denn das? Darauf setzt er. Nicht? Und das muss man also hier sehen, dass das hier mit drin steht. Und deswegen ist das tatsächlich der Höhepunkt. Also nochmal, wie soll die Dunkelheit, die Finsternis, das Licht aufnehmen? Wie soll das überhaupt gehen? Deswegen brauche ich schon deswegen eine dritte Person bei der Trinität. Denn der Vater schickt das Licht ist der Sohn und jetzt brauchen wir noch jemanden, der dafür sorgt, dass das überhaupt nur ankommen kann. Und das ist die Arbeit vom Geist. Das ist sein Amt. Einem dazu zu befähigen und darauf einzulassen, nicht Ärgernis zu nehmen, sondern sich da auf diese Eröffnung, die von Gott kommt, mit einer Eröffnung antworten. Und das hatten wir vorher schon auf der horizontalen Ebene, nicht? Das Objekt erschließt sich dem Subjekt. Und dann war die Frage, schließt sich das Subjekt auf? Nimmt es wirklich ohne Abgrenzungen, ohne Bedingungen oder so, sagt es, nein, nur in dem und dem Maß? Oder wird wirklich die ganze Eröffnung jetzt dieser Wirklichkeit entgegengenommen? Und Künstler sind solche, die sich da mehr öffnen als andere Leute. Um das eher aufnehmen und von dort her also es ausdrücken können. Der Hölderlin sagt dann, die Dichter sind solche, dass diese Blitze Gottes eben nochmal einwickeln in ihre Gedichte und sie somit den Leuten weiterreichen können. Deswegen sind also die Künstler so die unmittelbaren Verbündeten der Philosophen und der Theologen. Weil sie diesen Umgang und diese Einübung des Sich-Öffnens für diese Maß an Sensibilität und Berührbarkeit und Verletzlichkeit oder so, die eben das künstlerische Wesen ausmacht, zu einem ganz erheblichen Stück, das zeigt sich da eben drin. Und deswegen müsste das gehen. Also, die Glaubensurkunden, finde ich, sind wünschenswert deutlich darüber. Aus eigenem geht das nicht. Den Menschen muss also der Vater es geben in der Gabe des Geistes. Das sagt er jetzt deutlich genug. Also der Vater muss mich euch geben und muss euch also mir zuführen oder so. Das bringen wir nicht selber hin. Und der Geist also, der erkräftigt dann auch nicht bloß so vorsichtig vorläufigen Hypothesen, sondern eben zu einem entschiedenen Glauben. zu dieser Umkehr in ein sich riskierendes, sich eröffnen und ein sich verlassen auf das andere hin. Während ja eben das, der Volksmund sagt, wer sich verlässt, der ist verlassen. Und das ist ja auch das, was er dann am Kreuz ruft. Weil das gehört ja genau nochmal hin. Nur darf man eben nicht mit der ersten Zeile aufhören, sondern Sie müssen den 22. Psalm weiterlesen. Und dann kommen Sie bis zum Vers 10 und 11 und dann heißt es, vom Leib meiner Mutter an bin ich auf dich geworfen. Vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Solche Texte haben Sie nur in solchen Texten, wo es zuerst mal mit so einem Protest losgeht. Deswegen sage ich auch Leuten, die zu mir kommen mit einer großen Not, sage ich, beschweren Sie sich nicht bei mir, sondern bei ihm. Trauen Sie sich, fahren Sie mit allen Segeln auf ihn los, er hält das aus. Und vor allen Dingen kommen Sie dann zu einer Dimension, die Sie sonst nicht haben. Nämlich zu einem solchen Satz wie, vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Und offenbar ist er bis dorthin gekommen. Das hatte ich ja auch schon früher erzählt, für die, die es noch nicht gehört haben, erlaube ich es mir einfach nochmal zu sagen. Dass dort ja, das heißt im Hebräischen heißt das, dieser Vers dann, mi betem emi eli ata. Eli ata, mein Gott du. Eli, I heißt mein, El heißt Gott. Eli ata, mein Gott du. Ata heißt du. Eli ata, mein Gott du. Und wenn er das gesprochen hat, diese hebräische Zeile, dann kann man das auf Aramäisch hören als Eliata. Und das heißt Elias, komm. Und dann wäre das eine Antwort auf die Frage, die mir in der Schule nie jemand hat beantworten können, warum die eigentlich da sagten, er ruft Elias. Denn wenn man die erste Zeile nimmt, Eli, Eli, lama sabachthani, da ist überhaupt kein Grund zu sagen, der ruft Elias. Aber wenn er wirklich bis zum 11. Vers gekommen sein sollte, mi bete imi, meiner Mutter, Eli ata, mein Gott, du. Das kann ich aramäisch hören, Eliata, Elias, komm. So wie sicher eine ganze Reihe von Ihnen dieses Wort Maranatha kennen, kommt die Frage, wo man es trennt. Sage ich Maranatha, dann heißt das unser Herr, komm. Sage ich Maranatha, dann heißt das der Herr ist gekommen. Kommt aber an, wo man es trennt. Die haben das ja in Großbuchstaben geschrieben und einfach alles aneinander. Muss man irgendwo dann trennen. Dass das dann mit hineinkommt. Und dann, ich weiß auch, dass die Leidensberichte keine Reportagen sind. Aber das ist, finde ich, hier so auffällig. Das ist hier also dann deutlich, wenn die sagen, er ruft Elias. Ne? Wenn er wirklich das gesagt hat, Eli Ata, mein Gott du, Vers 11. Dann kann ich verstehen, dass die Leute gesagt haben, er ruft Elias. Nicht, dass das gehen würde dann. Also, dass genau das hier einzuzeichnen ist. Und damit, meine ich, sind wir dann wirklich bei so der äußersten, oder sagen wir besser, bei der innersten Dimension dieses Themas, dass also der Geist vor seiner Sendung im Welt- und Erlösungsgeschehen schon diese Person der Selbstlosigkeit und des Mitseins in Gott selbst ist. In gewisser Weise. Der Vater sagt, Richard von St. Victor sagt, der Vater gibt, der ist schlechthin der Gebende, alles gibt er. Der Sohn empfängt alles, auch das Geben. Und darum ist der Sohn der, der empfängt und gibt. Und der Geist ist die Person, der sein Empfangen gibt. Und wo kämen die anderen mit ihrem Geben hin, wenn dann nicht jemand entgegennähme? Das ist sein Geschenk. Denn der eigentliche Ort des Wortes ist ja nicht der Mund, sondern das Ohr. In beiden Fällen natürlich eigentlich das Herz, aber eben entweder das Hörende oder das Redende. Nicht? Das wäre es ja eigentlich. Und wenn ich das mit dazu nehme, dann kann ich das also denken, das heißt, Gott ist Semper Major, also immer der Größere, so schreibt das, das ist ja dieser, das ist der Name, Deus Semper Major ist so eine der ignatianischen Wörter für Gott. Und dieser berühmte Jesuit, ja, wie heißt jetzt wieder, ist der Name wieder weg, fällt mir nachher gleich schon wieder ein nochmal, der Lehrer sowohl von Rana wie von Balthasar, hier in, bei den Stimmen der Zeit, der hat eine dreibändige Interpretation der Exerzitien geschrieben unter dem Titel Deus Semper Major, wo das unmittelbar so vorkommt. Mal gucken, vielleicht steht dann an der Stelle dann. Wie bitte? Ja, Pschivara, vielen Dank. Eben nicht. Der Name für mich ein Pschivara, Erich Pschivara. Der war eben zwischen den Kriegen einer der führenden Jesuiten in Deutschland und war hier in den Stimmen der Zeit und hat da mit allen Leuten geredet zu all diesen Dingen und sich da nach dem Krieg ist er nervenkrank geworden und ist dann während des Krieges schon ist dann unglücklich dann irgendwann gestorben und da isoliert. Aber das war so der große Lehrer und auf den spielt er hier an, auf diese drei Bände eines Kommentars und einer Interpretation des Ignatianischen Exerzitienbuches unter diesem Titel Deus Semper Major. Und hier schreibt dann Balthasar, dass Gott Semper Major ist nicht nur für uns, sondern auch für Gott selbst. Weil auch hier Vater und Sohn und Geist in diesem wechselseitigen sich schenken auch immer noch mal in vertiefender Weise das entdecken und immer noch mal mehr, wie man bei keiner Meditation an ein Ende kommt, sondern es immer noch mal meditieren kann und dann ist es schon wieder eine Spirale höher oder tiefer, wie immer man es nimmt, das noch mal drinnen ist. Also diese Frucht und Raum dieser Wechselhingabe von Vater und Sohn und ihres Erkennens, das ist die Aufgabe des Geistes. Und deswegen möchte ich Sie auch sehr bitten, nicht nachzumachen, was ich gerade in dieser Tage wieder gelesen habe. Dass immer gesagt wird, der Geist ist die Liebe zwischen Vater und Sohn. Dann ist eine Zweieinheit und keine Dreieinigkeit mehr. Kann man aber immer wieder lesen, weil wir in unserem Leben Zweieinheiten erleben. Ich und du und dann werden sie ein Wir. Nicht? Das ist eine Zweieinheit. Und Hegel macht das ganz ausdrücklich, nicht aus Irrtum, sondern er belegt eigens so und sagt auch, Trinität ist also diese Einheit, eine Zweieinheit. Und diese Einheit ist dann das Dritte. Der Vater, weil er sich im Sohn erkennt, dann sind die zusammen der Heilige Geist. So sieht das bei ihm aus. Das ist aber nicht richtig, denn wir haben keine Zweieinigkeit, sondern eine Dreieinigkeit. Denn der Geist ist nicht bloß die Liebe zwischen den beiden, sondern erstens wird er selber geliebt, zweitens liebt er selber. Aber das haben sie bei einer ganzen Reihe von Kirchenvätern. Sie sagen, der Geist ist der Kuss und das Band und das Geschenk und die Gabe oder so. Und da bleibt einfach weg, dass er selber liebt und geliebt wird. Das ist der entscheidende Punkt, der dorthin gehört. Und das muss man sehen, dass das in dieser strikten Verbundenheit also hier geschieht und nicht anders, dieses innergöttliche Spiel, das hier gemeint ist. Und dann erkennt man, dass es tatsächlich eine Erinnerung ist. Ich finde das ein schönes Wort, Erinnerung, denken Sie mal nach. Erinnerung, wir denken bei Erinnerung, dass ich mich in die Vergangenheit verliere. Aber es heißt ja Erinnerung, nicht Vergangenheit. Nicht? Das heißt, ich werde immer innerer und immer verinnerlichter dabei, in dem, was Erinnerung heißt oder Gedächtnis. Das ist genau das, was hier geschieht. Dieser Einklang, der sich hier ergibt, diese Sendung, das Ankommen des Wortes Gottes, erstmal in der Trinität selber und dann nochmal bei den Geschöpfen, wo das wieder auftaucht. Also diese unbedingte Betonung der Personalität des Geistes. Das ist so entscheidend in dem Zusammenhang und wird übersehen. Also es geht um, sodass also auch das Geschöpf in dieses innergöttliche Leben hineingenommen sind. Wir sind als Brüder und Schwestern Christi, sagt diese Tradition, hineingenommen in das innergöttliche Leben. Und das ist das, was man früher so genannt hat, heiligmachende Gnade oder so, das innere Leben Gottes, dass wir damit hineingenommen sind. Also ein Ausgang, der immer wieder nochmal in den Eingang kommt, diese Tiefen Gottes, die der Geist durchforscht. Das ist ja das, was dann im Korintherbrief gesagt wird, der Geist erforscht die Tiefen Gottes und den haben wir empfangen. Und deswegen sagt Jesus zu seinen Aposteln, ich nenne euch Freunde, denn ich habe euch alles weitergegeben, was ich vom Vater bekommen habe. Dass das hier neu ist, diese Dimensionen in der ganzen Fülle. Und dann ist der Geist das selber auch nochmal, denn Liebe wird ja nur von Liebe erkannt. Das ist ja das Problem. Das ist auch der Grund, warum das erste Gebot vor allen Geboten heißt, dass wir Gott lieben sollen. Wenn wir ihn nicht lieben, können wir nicht erkennen, dass er uns liebt. Das ist ja das Problem bei jeder Liebeserklärung, dass ich das, wenn ich das nicht schon wohlwollend anhöre, ist es eigentlich ein Angriff auf meine Autonomie. Dass sich jemand in mein Leben drängelt oder so. Also ich muss also das wenigstens mit Wohlwollen aufnehmen und nicht sagen, da will mich einer zum oder eine zum Objekt machen. Nicht, dass das also ja schon mal hier auf jeden Fall hineingehört, dieses sich dafür auftun. Und deswegen gilt als erstes, wir müssen ihn lieben, damit wir ihm glauben können, dass er uns liebt. Sonst gibt es das, was man eben so hören kann, dass er sich gelangweilt hat und uns als Theater will oder so ähnlich. Nicht? All solche Geschichten, da gibt es ja nichts, was man da nicht lesen kann. Sondern im Kern ist, wenn ich wirklich das mit den Augen der Liebe angucke, dann kann ich es verstehen. Und dass die dann alle hineinzieht und deswegen ist ja am Schluss dann auch von einem Kommen die Rede, was dorthin gehört. Am Schluss hört die Bibel so auf, dass da gesagt wird, der Geist und die Braut rufen, komm. Nicht, das ist eigentlich die Einladung, um die es dort geht. Und in solcher Umkehr, wenn man das so sieht, dann kriegt auch Geheimnis wieder den ursprünglichen Sinn wieder. Das ist ja dauernd aufgetaucht, dieses Wort Geheimnis. Ich hatte schon gesagt, Geheimnis heißt nicht Rätsel, was quält und überflüssig wird, wenn es gelöst ist, sondern es ist eine Form, daheim zu sein. Also es begegnet uns nicht als Schranke, sondern als Fülle in diesem Raum des Widerspiels. Wir hatten es immer, Enthüllung und Verhüllung, die sich abwechseln. Jede Enthüllung zeigt zugleich neue Formen von Unzugänglichkeit und das wieder nochmal so, also dauernd so in diesem Wechsel. Und da liegt eben bei uns halt der Nachdruck auf dem Aspekt von Unzugänglichkeit, von Entzug und Unsichtbarkeit. Das stimmt ja auch. Wir reden normalerweise dort von Geheimnis, wo es Ausgeschlossene davon gibt. Das hat man schon so im Begriff. Es gibt natürlich die Eingeschlossenen, das sind die sogenannten Geheimräte. Nicht? Die sitzen dann wirklich im Kabinett da mit dem Fürsten und trinken dann die daher auch so heißenden Kabinettweine und die anderen Leute sind ausgeschlossen. Die sitzen draußen darum. Und wir sind natürlich als Staub und Asche vom überhimmlischen Licht ausgeschlossen. Und darum gehört da erstmal wieder dieser Ort negativer Philosophie hin und Theologie in der Kritik an den weltlichen Göttern und der Aufblick, negative Theologie, sagen dann die Leute, dass man da auf das Eigentliche kommt. Aber das ist ja nur der erste Schritt, sondern das Entscheidende ist, dass ich ja hier etwas entdecken muss, was tiefer reicht. Balthasar spricht dann von einer Flucht aus Überdruss am Suchen. Er sagt, die Leute haben die Nase voll, ich suche darum nach Gott und ich finde ihn nirgendwo, soll er mir doch gestohlen bleiben. Sodass die Leute eben auch gar nicht mehr suchen. Was soll's? Das ist das, was da ist. Und dann flüchtet man in ein System oder in einen resignierenden Agnostizismus hinein. Und ich möchte noch ein drittes nennen, diese Selbstkonturierung, meine ich, dass ich mich selber umgrenze in meiner Erkenntnissuche, die sich als begreifen wollen versteht. Was heißt begreifen? Begreifen, sagt Thomas, heißt, dass ich etwas so verstehe, wie es von sich aus nur verstanden werden kann. Also begreifen heißt, dass ich alles, was erkennbar ist, erkenne an jemand. Und deswegen muss man begreifen und erkennen so unterscheiden. Und deswegen finde ich es eben so betrüblich, wenn ich immer wieder in theologischen Büchern und Aufsätzen auch heute lese, dass diese Unbegreiflichkeit Gottes wiedergegeben wird als Unerkennbarkeit. Und das ist nicht wahr. Nicht bloß Gott ist unbegreiflich. Meine Frau ist mir schon unbegreiflich. Und ich selber mir auch. Also was soll's denn das, nicht? Aber ich kann mich doch als unbegreiflich erkennen und ich kann auch meine Frau als unbegreiflich erkennen. Und so kann ich auch Gott als unbegreiflich erkennen. Und wenn ich das gleichsetze und sage, ich habe keine Gotteserkenntnis, ist es doch Unfug. Unbegreiflich ja, aber nicht unerkennbar. Sodass das ausdrücklich hingehört, fängt man also an, dieses sich selbst zu begreifen, da muss man erkennen, dass wir bei Erfolg dieses Vereinnahmebemühens sich das andere aufhebt. Denn dann sind wir jetzt bei dem Satz, den da mein Lieblingslehrer, eben der Clive Staples Lewis, als Schluss eines seiner Bücher schreibt, wo er sagt, wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Und jetzt ist, ne, sagt er so, wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Und jetzt sollte sich jeder von uns fragen, was assoziiere ich beim Wort erkennen? Ich behaupte, dass viele heute beim Wort erkennen assoziieren durchschauen, entlarven, aufdecken oder so. Das passt so zum emanzipativen Zeitalter und zu den ganzen Verschwörungstheorien und zu all dem. Also erkennen heißt, ich habe etwas durchschaut oder aufgeschlossen. Wenn das wirklich so wäre, dann lande ich eben bei dem Satz, dass ich dann alles durchschaue und dann sehe ich nichts mehr. Das ist das, was auch Hegel als das Böse nennt. Er sagt, das eigentlich Böse ist, dass ich eben alles nur ironisch nehme, ich selber bin leer und das, worauf ich beziehe, ist auch leer. Und dann ereifert er sich, sonst bejaht er ja fast alles, der Hegel. Aber er hört absolut auf, wenn es um diese Form von romantischem, so die Schlegelbrüder oder so, wie es losgeht, wie die meinen, sie haben alles durchschaut, auch sich selbst, und es ist überall nichts dahinter. Nicht so, wie man eben so sagt, ja, geh in dich, nicht? Da war ich schon, da ist auch nichts los. Also das sind alles keine Wege. Dass das also hier drinnen sitzt, während ich behaupte, das Erkennen sich vollendet nicht im Durchschauen, sondern im Anerkennen. Das Ziel von Erkennen ist Anerkennen. Bei Gott gegenüber heißt das dann Anbetung. Beim Menschen, bei der anderen Person heißt es eben Anerkennen. Das ist also die Frage, welchen Begriff haben wir beim Wort Erkennen?
Letzten Endes geht es bei dem Durchschauen um die Freiheit.
So ist es eben, wenn man
ihn. Wenn sie leugnen,
so ist es, genauso.
Das bist gar nicht gut erledet, das sind
so ist es, ja.
Deine psychologischen Bedingungen nicht.
Ja.
Schau, dass du liebst mich gar nicht.
Und so ist es, ja.
Was Falsches gegessen oder so.
Und, ja.
Also, genauso.
So ist es.
Ich bringe diesen Satz oft, wer alles durchschaut, sieht nichts. Und ja. Die Leute halten das immer für so flach. Und es ist erstaunlich, wie lange man das erklären muss, was damit
ist. Ist wirklich
ist,
wahr, ja.
Dass dieses Durchschauen eigentlich den Freiheitspunkt des
genau so, das tut es wirklich, ja.
Ja. Weil er nicht sieht, dass da tatsächlich etwas ist,
genau so.
Genau so,
ja.
Auf Kausalitäten zurückführt, aber nicht auf Freiheit.
So ist es. Und da kommt jetzt eben der Punkt dazu, dass Hegel an der Stelle dann noch einschiebt und sagt, so weit kommen die ja noch, diese romantischen, also Zyniker, dass sie sagen, mit mir ist auch nichts los. Also ich bin auch nichts, ich habe mich durchschaut und dich durchschaut, ich habe alles durchschaut und es ist überhaupt nichts los. Nicht? Sagt er, das ist es, und dann lachen die nochmal und sagen, das ist dann so dieses Lachen des letzten Menschen, wovon auch Nietzsche spricht oder so, das Lächeln der Auguren, die das einfach da durchschauen, eben weil die auch sich selber für auch nicht für besser halten. Das Einzige besser ist, dass sie sich gescheiter vorkommen als die anderen. Nur sind sie natürlich jammervoll blind und doof eigentlich, nicht? Aber so ist es, dass das weggenommen wird. Und das müsste genau eingezeichnet werden, und da sagt jetzt eben Balthasar, da steckt zum Teil dahinter die Flucht und der Überdruss, dass man eben da nicht richtig drauf stößt oder kommt, und dann nimmt man es weg. Und dann sagen dann die Leute eben sowas, ja, was soll es denn sein, nicht? Dann heißt es Schale um Schale, nicht? Also Zwiebel ich, Schale um Schale, und was übrig bleibt, ist zum Weinen. Ne? Mehr ist es eigentlich nicht, weil wenn man die Schalen abzieht, bleibt am Ende nichts übrig. Wenn, und kommen sich täusch gescheit vor dabei. Dabei dokumentieren sie nur ihre Blindheit. Nicht, dass das nicht gesehen wird. Und wenn ich da sage, die, ist halt die Frage, wie weit das nicht auch uns trifft. Zum Glück hoffentlich nicht ganz massiv, aber eben ein Stück sicher auch immer. Also, wo nehme ich jetzt also ein Unverzehrbares her, das sich nicht auflöst an der Stelle? Das ist also genau der Punkt, der hier hingehört, meine ich. Wo baue ich so etwas auf? Dass ich hier irgendetwas immer noch haben muss. Und dann sehe ich, dass die Leute eben sagen, ich muss immer noch mal genauer hingucken, noch mal genauer hingucken, sodass man da immer noch was zu tun hat. Und das Ganze hat man bei Waggerl, habe ich gelesen, dass er schreibt mal in einem seiner Texte, gewisse Dinge verstehe ich nicht mehr, sobald ich sie begriffen habe. Ich finde das ein sehr schöner Satz. Gewisse Dinge verstehe ich nicht mehr, wenn ich sie erstmal begriffen habe. Eben, wenn sie begriffen haben, sind die ja wirklich verschwunden, nicht? Und dann begreift er nicht mehr, dass er früher mal davon fand, das sei mal was Besonderes oder so. Denn jetzt hat er es ja entlarvt und jetzt sieht er eben nichts mehr. weil er es jetzt durchschaut hat. Beim Begreifen. Also es geht gar nicht ums Begreifen. Und deswegen ja mein Satz davon, dass Simon Weil, meine Devise für mein ganzes Arbeiten oder so, das Unbegriffene verdeckt das Unbegreifliche. Und darum muss es verschwinden. Das Unbegriffene muss verschwinden, damit das Unbegreifliche übrig bleibt. Und das Unbegreifliche ist unbegreiflich, weil es mich umgreift. Von dem kann ich mich nur also umgreifen lassen. Und diese Suche, die gibt es natürlich auch in der biblischen Tradition, sodass dort eben auch gesucht wird, in diesem Bund mit Gott, wo man dann dort weg will. Und da vertieft sich die Negativität nochmal, weil hier ja ein Wissen um ein interpersonales Geheimnis mit dabei ist. Und dann geht eben aller Suche ja das Gefundensein durch Gott voraus. Das ist eigentlich das Erste. Das unterschreibt, vor allen Dingen unterstreicht das Johannes immer. Er sagt nicht, wir haben zuerst geliebt. Ja, Kunststück, wir waren ja gar nicht da. Und lieben heißt, mit Hannah Arendt gesagt, volo ut sis, ich will, dass du seist. Und da wir noch gar nicht waren, konnten wir nicht die Ersten sein. Sondern das Erste ist, dass wir von dort her sind. Das ist der Punkt, der sich hier als Erstes ergibt, wenn man das so anguckt. Und da gehört, meine ich, auch so ein wichtiger früher Text von Karl Rahner hin über den Begriff des Geheimnisses in der katholischen Theologie, wo er das versucht hat, das im vierten Band der Schriften, also in der früheren klassischen Einteilung, ich weiß jetzt nicht, wie die heutige da ist, weil ich ja die alten bei mir stehen habe, und wo er sagt, Geheimnis heißt hier erstmal nicht satzhaft, es geht nicht eigentlich um geheimnisvolle Sätze, sondern es geht darum, dass hier mir etwas sich zeigt. Hier gibt es eine Enthüllung, ein Offenbarwerden, aber das Geheimnis ist als Geheimnis. Also offen wird gerade diese inkarnierte Selbstgegenwart. Und dann sagt er, Geheimnis nennt die Unbegreiflichkeit Gottes die Seligkeit des Menschen. Die Unbegreiflichkeit Gottes ist unsere Seligkeit, sagt er. Eben, denn wenn ich es begriffen hätte, das hatten wir vorhin auf der horizontalen Ebene, wenn A den B begriffen hat, ist die Liebe zu Ende. Und dann wäre das natürlich bei Gott in derselben Weise da, sodass also gerade die Unbegreiflichkeit Gottes seine Seligkeit ist. Das schreibt Rahner, der sonst immer so dunkel und finsterlich da so rumschreibt mit dem unbegreiflichen Geheimnis oder so. Hier schreibt er eben ausdrücklich an der Stelle, dass die Unbegreiflichkeit Gottes die Seligkeit des Menschen ist. Dass das wirklich hier auftaucht und dass man das hineinnehmen muss. Und dass er von dort her dann auch, hat Padrana dann auch kritisiert, dieses Geheimnisverständnis von Pius dem IX. Noch und auch dem Ersten Vatikanum, dass dort Geheimnis noch so in der Weise erscheint, dass uns da was vorenthalten wird oder verschlossen ist oder weg ist. Aber das ist nicht gemeint, dass da was verschlossen ist, ist es nur nicht eben ausschöpfbar. Das ist es, dass das nicht geht. Also es geht nicht um Durchschauen, sondern es geht gerade darum, der Geist ergreift, insofern er über seinen umgriffenen Gegenstand vorgreift auf das Absolute, das nicht umgreifbar ist. Also ich begreife, deswegen, also das Unbegriffene muss weggeräumt werden, damit begriffen wird, was begriffen werden kann. Und dann bleibt übrig das eigentliche Unbegreifliche. Und deswegen heißt das so, das Unbegriffene verdeckt das Unbegreifliche und darum muss es weggeräumt werden. Also was alles wir irgendwie begreifen können, sollen wir unbedingt begreifen. Das muss also geschehen, damit wir dann eben diese wirkliche Offenheit dann hätten, wo wir dann wirklich daheim sind. Geheimnis heißt ja eben daheim sein drin, in dieser Form. Darauf lief es hinaus. Und da bin ich eigentlich jetzt fast fertig geworden in diesem Jahr, aber noch nicht ganz. Also es geht im Januar dann auch noch mal gerade noch mit dem Abschluss davon zu und dann mache ich weiter mit der Angst bei ihm. Wir haben ja noch 2 Stunden dann noch mal im Januar. Und da geht es dann um die Angst, aber erst muss ich noch mal in so einem Rückblick noch mal noch einen Schritt tun zu dem, was wir heute da gemacht haben. Nicht, dass es so da ist. Also wünsche ich Ihnen einen gesegneten Rest vom Advent. Übermorgen ist schon der zweite, nicht? Es ist schon zur Hälfte rum. Und dann gesegnetes Weihnachtsfest, ja, und Gottes Segen im neuen Jahr. Und so er will, sehen wir uns dann am, wann ist das? Am 17., glaube ich. Nicht? Sehen wir uns dann wieder. Ich habe es doch irgendwo schon rausgesucht gehabt. Da. Am 8., ja, am 8. Januar wieder. Freitag, den 8. Januar, wenn Sie mögen. Vielen Dank. Thank you.